Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Neu seit 1881 vom Kaufhaus zum Fashion- und Lifestyle-Department-Store. Wir erfinden uns immer wieder neu. Das sagt Bräuninger über sich selbst. Ob das auch im Performance-Marketing so gilt und wie das bei Bräuninger dann im Detail umgesetzt wird, das erfährst du jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist heute Theresa Schmidt. Sie ist Head of Performance-Marketing bei Bräuninger und wird uns jetzt verraten, wie neu Bräuninger jeden Tag dann auch im Performance-Marketing ist. So, Theresa, schön, dass du da bist.
Ja, hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Also, Performance-Marketing bei euch, immer dreht da ja ein ziemlich großes Rad. Wir werden da jetzt gleich mal auch in die Tiefe gehen und dann auch mal schauen, was ihr da alles tut und wie ihr da vorgeht. Wie siehst du das? Erfindet ihr euch im Performance-Marketing auch jeden Tag neu oder ist es eher eine iterative Weiterentwicklung?
Ja, ich würde schon sagen, im Performance-Marketing muss man sich jeden Tag neu erfinden. Es sind so viele Sachen, die sich immer ändern im digitalen Marketing. Das ist so ein bisschen Gehirnjogging vom Feinsten. Das heißt, man muss sich auf viele Änderungen einstellen. Und deswegen würde ich sagen, wir erfinden uns ein bisschen jeden Tag neu, aber arbeiten natürlich auch in einer langfristigen Strategie, wie wir uns aufstellen oder auch in den letzten Jahren aufgestellt haben im Bereich Performance Marketing.
Ja, ich glaube, da können bei uns alle Performance-Marketer im Team da auch nur zustimmend nicken. So, du bist Head of Performance-Marketing bei Bräuninger. Kurzer Einblick für alle, die skandalöserweise Bräuninger vielleicht nicht kennen oder wissen, wie ihr aufgestellt seid. Was macht ihr so alles grundsätzlich? Und dann im nächsten Schritt, wie ist dein Team eigentlich aufgestellt?
Genau, also ja, Bräuninger ist eins der größten Fashion-Retailer in Deutschland, sind mittlerweile in 10 Märkten aktiv tatsächlich, haben 13 Department-Stores in Deutschland und in Luxemburg, bald den 14. in Hamburg, da freuen wir uns auch schon sehr drauf, wenn wir den jetzt eröffnen im Oktober. Und genau, wir bieten eine Bandbreite an unterschiedlichen Marken, aber auch Special-Services an und genau.
Sehr gut. So, also ich habe schon gesagt, Fashion-Bereich. Wir gehen auch gleich mal ein bisschen drauf ein, was sich da so getan hat, weil ich meine, ihr seid jetzt in einem anspruchsvollen Marktumfeld, was ich dann immer auch spannend finde, weil man, glaube ich, in den anspruchsvollen Phasen am meisten lernt, weil man irgendwie flexibler sein muss. Mit was für einem Team machst du das Performance-Marketing?
Genau, also übernommen habe ich das Team damals vor 6 Jahren mit 2 Mitarbeitern, habe das Performance-Marketing dann quasi eigentlich from the scratch ausgebaut oder aufgebaut. Inzwischen besteht mein Team aus 15 Mitarbeitern, also exklusive mir, und wir kümmern uns um alle Paid-Marketing-Maßnahmen für alle 10 Märkte. Das beinhaltet die ganzen Kanäle wie Paid Search, Paid Social mit den verdächtigen Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Pinterest und so weiter. Dann das ganze Thema Programmatic Display, Retargeting, Affiliate und YouTube. Neben dem ganzen, sagen wir mal, Always-On Performance Marketing kümmern wir uns aber auch noch um weitere Themen. Das betrifft das ganze Thema App-Marketing, Themen wie WKZ oder Retail-Media-Kampagnen, die wir auch über mein Team aussteuern, Drive-to-Store oder auch dedizierte Push-Szenarien für unterschiedliche Themen. Aufgestellt ist das Team nach Kompetenzclustern. Das heißt, ein Cluster kümmert sich nur um das ganze Thema Search, ein Cluster nur um Paid Social, das andere nur um den ganzen programmatischen Einkauf. Und davon losgelöst haben wir auch nochmal ein Team, was sich rein um die internationalen Kanäle kümmert. Genau, ich habe eigentlich in den letzten Jahren ganz viele unterschiedliche Strukturen auch aufgrund des Wachstums verprobt und getestet. Und ja, würde eigentlich sagen, dass wir die aktuelle Aufteilung ich als am besten empfinde, da wir so halt die Kernkompetenzen sich sehr stark konzentrieren und jeder 100% ein Fachexperte in seinem Bereich ist, ob das jetzt Paid Social oder Search ist. Die Kanäle unterscheiden sich ja sehr und dann ist jeder eben ein Experte in dem Bereich und so funktioniert das bei uns aktuell wirklich sehr, sehr gut. Genau, in meinem Bereich, also im Performance Marketing, steuern wir auch alles in-house. Das heißt, es ist alles intern. Und der einzige Kanal, in dem wir uns noch ein bisschen über eine Agentur verlängern, ist der Bereich Affiliate. Das liegt aber auch nur daran, weil wir halt das kapazitär aktuell nicht abbilden können. Also gerade was das Akquirieren und das Anbieten von neuen Netzwerkpartnern betrifft. Und ansonsten ist der Rest aber auch alles geinhoused und ja, hat in meinen Augen auch große Vorteile, wenn man das Know-how und die Fachkompetenz auch im Unternehmen hat.
Haben wir als Agentur natürlich auch einen spezielleren Blick drauf. Aber ich kann es auch total nachvollziehen. Was ich sehr spannend finde in dem Bereich, du hast jetzt gesagt, ihr habt das nach Kompetenzclustern sortiert, was ich auch total nachvollziehen kann und was du auch so schilderst jetzt über 6 Jahre, sag ich mal, Teamstruktur auch wahrscheinlich dann immer wieder mal neu zusammengebaut und weiterentwickelt und dann doch wieder einen Schritt zurück gemacht. Also kommt mir extrem bekannt vor, bei uns auch intern. Wie stellt ihr sicher, dass ihr da keine Know-how-Silos habt? Also dass, sag ich mal, SEO und SEA gut zusammenarbeiten, dass Content und Social gut abgestimmt sind, weil also aus meiner Erfahrung, dass auf dem Papier sieht das immer total easy aus und funktioniert alles immer super gut und dann in der Praxis, der Austausch tatsächlich ist gar nicht immer so einfach.
Ja, also innerhalb von meinem Team haben wir natürlich also diverse Austauschtermine, so Fixes mit dem ganzen Team, dann nur Cluster-wise, nur die Cluster-Leads untereinander. Da haben wir also, würde ich sagen, eine sehr gute Kommunikation, auch eine sehr konsistente und auch die Teammitglieder, also ausgenommen von mir, tauschen sich halt eben auch stark aus. Also wir, ob das jetzt Dailies sind, ob das Weeklies sind, Monthlies oder auch über Chat, so dass wir da, glaube ich, tatsächlich ganz gut aufgestellt sind. Wir haben auch mit allen, mit den größten Schnittstellen, mit denen wir zusammenarbeiten, egal wie du es gerade schon gesagt hast, ob das Content ist, ob das Brand Management ist, ob das das ganze Thema Analytics ist oder auch Media und Planning, haben wir in den letzten Jahren wirklich, weil nicht nur mein Team ist stark gewachsen, sondern Bräuninger eben auch. Und das Homeoffice ist natürlich auch immer nochmal dazugekommen, was die ganze Kommunikation nicht immer einfacher macht. Haben wir sehr stark und viel Zeit in den ganzen, in das ganze Thema Prozesse, prozessuale Arbeit gesteckt. Also gerade so auch mit dem Team Social Organic haben wir wirklich eine super Zusammenarbeit entwickelt. Also gerade was das Thema Creative betrifft, die Verlängerung von Organic in die Paid-Bereiche, die Nutzung von Creator-Content. Deswegen würde ich sagen, haben wir in den letzten Jahren viel Zeit damit verbracht, sodass wir verhindern, dass dieses Silo gerade jetzt auch durchs Homeoffice oder durch das Wachstum sich da verstärkt, sondern versuchen da stark gegen zu arbeiten.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Wie macht ihr das mit Sachen Zielen? Weil so eine Erfahrung, die wir machen, ist, am besten kannst du Silos einreißen, wenn du irgendwie gemeinsame Ziele hast, wo die Leute drauf hinarbeiten, wo sie halt eben auch wirklich die nicht nur irgendwie, also wo sie merken, dass sie eine gegenseitige Abhängigkeit sogar auch haben. Wie arbeitet ihr damit?
Ja, also jede Abteilung hat natürlich auch nochmal seine eigenen Ziele. Also wir machen ja auch einen Forecast und eine Jahresplanung und arbeiten aber auch, und das besprechen wir auch in den ganzen KPI-Meetings ebenso, auf das Ziel, und das ist eben der Gesamtumsatz. Und das heißt, das ist jetzt also kein Gegeneinander oder wer nimmt wem Umsatz weg oder wer nimmt wem die Kosten weg oder das Budget besser gesagt, sondern das ist schon, dass wir alle versuchen, auf das gemeinsame Ziel hinzuarbeiten, und das versuchen wir eben auch bestmöglich zu unterstützen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt nochmal auf das Thema Social eingehe mit den Kollegen, dass wir halt zum Beispiel sagen, okay gut, wir nehmen ein Teil aus dem Performance-Marketing-Budget und geben es den Kollegen, damit sie halt für uns extra Content mitshooten können, so dass wir da die Symbiose und den Einklang schaffen zwischen den Kanälen, um halt den Content auch für uns nutzen zu können. Oder wenn die Kollegen sagen, sie haben keine Zeit im Shooting oder es sind extra Kosten, dass wir das dann halt aus meinem Budget mitfinanzieren, weil wir natürlich da im Endeffekt auch von profitieren, wenn die Kollegen das uns zur Verfügung stellen, die Werbemittel später, so dass wir da ja uns so auch versuchen, eigentlich gegenseitig zu unterstützen.
Ja, klingt super. Und du hast jetzt gerade schon eine Riesenlatte an Kanälen quasi runtergebetet. Ich glaube, es waren ungefähr von den wichtigsten oder größten Kanälen waren jetzt alle quasi mit dabei. Lass uns da mal genauer reinschauen, weil ihr macht auf der einen Seite, glaube ich, wären viele happy, wenn sie ein 15-köpfiges Performance-Marketing-Team hätten. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt gerade schon mal kurz angerissen hast, was ihr da für ein Rad dreht, ist das dann auch wahrscheinlich trotzdem wieder irgendwie auf Kante genäht, weil man irgendwie immer mehr machen kann. Kannst du mal so ein bisschen Einblicke geben? Was sind so die wichtigsten Kanäle, also insbesondere so im Always-On-Bereich bei euch? Wo legt ihr den größten Fokus drauf?
Ja, gerne. Also ich glaube, die Frage muss man nochmal ein bisschen getrennt betrachten. Also der größte Umsatztreiber ist nach wie vor Google. Also hier spielt wirklich also die größte Musik, und hier fließt nicht nur aufgrund des Umsatzes, sondern auch aufgrund der Effizienz tatsächlich auch das meiste Budget rein. Das meiste Wachstumspotenzial und auch eine große strategische Relevanz sehe ich aber aktuell in dem ganzen Bereich Paid Social. Hier sind wir jetzt year over year auch am stärksten gewachsen und investieren auch nach Search dort das meiste Budget rein. Also jetzt da innerhalb von Paid Social allem voran nochmal Meta, weil es halt aktuell einfach noch die beste Effizienz erreicht. Aber die Paid Social Kanäle, ob das jetzt Meta, TikTok oder Pinterest ist, eignen sich halt vor allem auch für die Neukundenakquise und die Ansprache der jungen Zielgruppe sehr gut. Deswegen würde ich sagen, ist Google zwar der wichtigste, wenn man das jetzt rein von den vom Umsatz und den harten KPIs betrachtet, aber Social ist schon für uns aktuell mit einem großen Augenmerk, muss ich schon sagen, genau. Und da hatte ich jetzt auch gerade eben gesagt, da arbeiten wir halt eben auch eng mit den Kollegen aus Paid Social zusammen, nutzen da die Synergien und schaffen es halt dadurch auch wirklich größer zu wachsen. Also wir haben jetzt so den größten Performance-Boost im Paid-Social-Bereich tatsächlich gesehen, als wir mit den Organic-Kollegen eine Content-Strategie und zwar eine gemeinsame auf die Beine gestellt haben. Das heißt, da ja einfach die Symbiose perfekt zu nutzen, um halt am meisten Reichweite auch zu generieren, wenn man nicht nur Paid oder nur Organic denkt, sondern das verheiratet miteinander sozusagen.
Ja, das ist immer schon die spannende Perspektive. Wir haben das auch genauso im SEO und SEA sehen wir das auch, weil den Nutzerinnen und Nutzern ist es so unfassbar egal, ob sie auf eine bezahlte Anzeige oder auf einen Organic-Beitrag klicken. Das ist einfach nur in unseren Köpfen, weil wir einfach den ganzen Tag in diesen Kanälen irgendwie denken. Und das ist aus Nutzerperspektive ist das so, merken die gar nicht, verstehen die gar nicht. Und deswegen das gemeinsam zu denken und dann halt eben auch zu exekutieren, finde ich extrem gut. Auch was du vorhin als Beispiel genannt hast, zu sagen, wir brauchen ein Budget, wir machen ein Shooting und wir brauchen noch ein paar mehr Varianten für Paid. Ja, dann packen wir halt eben noch ein bisschen Budget mit drauf. Also das direkt gemeinsam denken. Wir erleben es immer wieder, dass es andersrum gemacht wird. So, und hier haben wir hier das Material. Könnt ihr das auch für Paid einsetzen? Ja, es wäre schön gewesen, wenn. So, das ist halt im Nachgang immer irgendwie ein bisschen doof.
Ja, das stimmt.
Finde ich extrem spannend, was ich da direkt zwei Folgefragen zu. Ich starte mal mit der ersten. Du hast jetzt direkt nach Meta und TikTok Pinterest genannt. Das freut mich jetzt erstmal zu hören, weil das ist nach wie vor aus meiner Sicht eine unterrepräsentierte Plattform. Ja. Macht natürlich im Fashion-Bereich total Sinn. Das macht Do-it-yourself und so den ganzen Bereich macht das total Sinn. Wie relevant ist das? Wie viel Potenzial siehst du noch dahinter? Und anschließend dann auch, ist es für euch eher ein Awareness-Thema oder tatsächlich auch ein Abverkaufsthema?
Also für uns ist eigentlich alles ein Awareness- und Abverkaufsthema. Wir bespielen eigentlich alles Full Funnel und das eben auch bei Pinterest. Also wir bespielen hier den Full Funnel, machen sowohl Awareness, also Reichweitenkampagnen, als auch Traffic- und Conversion-Kampagnen. Und so funktioniert der Kanal meines Erachtens auch am besten. Ich sehe in Pinterest tatsächlich ein Riesenpotenzial. Wir haben auch mit den Kollegen unterschiedlichste Incrementality-Tests in den letzten Monaten gefahren und da wirklich super Ergebnisse erzielen können. Also das heißt, wir haben uns die tatsächliche Wirkung des Kanals angeschaut, unabhängig jetzt von Attributionsmodellen, wie ob das jetzt Last Click oder andere sind, haben wir uns eben da die tatsächliche Inkrementalität mal angeschaut. Und wir nutzen Pinterest Always On, aber wir nutzen ihn tatsächlich mehr inspirativ. Das heißt, wir nutzen ihn für saisonale Themen, egal ob das jetzt Trachten sind, ob das Festive Looks sind, ob das Festivals sind, ob das Hochzeiten sind. Das heißt, wir suchen uns genau den Peak raus, wo die Zielgruppe auf Pinterest nach den relevantesten Sachen sucht. Ist das jetzt gerade ein Hype-Thema wie, nehmen wir jetzt zum Beispiel Hochzeiten, dann gehen wir halt stark mit Hochzeiten rein. Und ich glaube, man muss den Kanal auch ein bisschen so betrachten, dass es halt rein zur Inspiration dient und den User aber dann halt mit dem richtigen Werbemittel dort abzuholen, in dem Moment, wenn er sich dafür interessiert. Wir bespielen es aber always on und haben tatsächlich jetzt auch, also den Kanal, muss ich sagen, in der Vergangenheit auch unterbewertet aufgrund Attributionsmodelle und werden halt jetzt die Inkrementalitätsergebnisse in Form von Modifiern eben dann einfließen lassen, um ihn dann korrekter zu bewerten. Hier muss man aber auch sagen, dass man solche Tests natürlich nicht nur einmal machen darf, sondern das müsste man regelmäßigen Abschnitten machen, weil so ein Inkrementalitätstest ist ja auch eine Momentaufnahme. Da können ja unterschiedliche Faktoren auch das Ergebnis nochmal beeinflussen. Ist es das Werbemittel? Ist es die Jahreszeit? Ist es das Konsumentenverhalten gerade? Aber würde sagen, dass Pinterest auf jeden Fall ein großes Potenzial in meinen Augen hat.
Oh, sehr schön. Du redest mir da gerade tatsächlich auch aus dem Herzen, auch dass man halt eben nur, weil man den Kanal einmal getestet hat und der war vielleicht nicht perfekt, einfach dann weiter testen, weil genau der richtige Ansatz, also auch sowas wie bei Pinterest halt eben rauszufinden, dass zum Beispiel diese Saisonalitäten wie Hochzeiten etc., dass man die halt eben auch gezielt nutzen muss. Ja, das findest du vielleicht nicht beim ersten Wurf raus. Im Nachhinein klingt es logisch, aber kommst du vielleicht nicht am ersten Tag drauf.
Ja, ich glaube gerade neue Kanäle, das ist Da muss man wirklich, man muss sich Zeit geben, man muss unfassbar viel vertesten, weil ohne Testing lernt man nichts. Und ich glaube, da geben manche vielleicht einfach zu früh auf und sagen, okay, gut, jetzt haben wir 2 Monate getestet, ROAS ist schlecht, wir stellen wieder ab.
Ja, genau, vor allem daneben, auch wenn du dann auf einem kleinen Level den ROAS betrachtest, ja, macht keinen Sinn, weil im Endeffekt, du musst ja gucken, dass du auf eine gewisse Umsatzschwelle kommst, damit dann überhaupt der ROAS mal überhaupt eine Signifikanz auch irgendwo hat.
Ja.
Wie geht ihr da vor, wenn jetzt ein neuer Kanal aufkommt? Also jetzt vor ein paar Jahren kam dann TikTok irgendwie mit dazu als Kanal. Seid ihr dann so First Mover, dass ihr sagt, boah, cool, stürzen wir uns drauf, direkt hier mal 5% von unserem Budget kippen wir jetzt in TikTok rein? Oder wie geht ihr vor?
Ja, also wir sind schon, also mein Team und ich, wir sind schon heiß aufs Testen und wir sind eigentlich immer bei jedem neuen Launch von auch Kampagnenformaten, Alphas, Betas, schreien wir immer hier. Aber wie gehen wir allgemein mit neuen Kanälen oder neue Kanäle ran? Ist, also wir haben für den Launch und das Vertesten von neuen Kanälen ein eigenes oder einen separaten Budgettopf. Das muss ich sagen. Das nennen wir Innovationsbudget. Das habe ich mir in den letzten Jahren, sagen wir mal, erwünscht. Und das ist auch losgelöst von den straffen Performance-Marketing-Zielen. Also, und das ermöglicht es uns halt zunächst erstmal Learnings zu generieren und dem Kanal genug Zeit zu geben für den Ramp-up, ohne halt direkt an den straffen KPIs von Performance Marketing wie KUR, ROAS, Umsatz gemessen zu werden. Und es ist halt eben super wichtig, dass man da einfach auch ein extra Budget für hat, meines Erachtens, weil ansonsten läufst du immer Gefahr, dass du den Forecast nicht schaffst, dass du nicht effizient genug bist. Und dann bist du immer wieder in dem Strudel, dass du sagst, okay, dann stelle ich ab, weil was soll ich schaffe das jetzt für den Monat eben nicht, das Ziel zu erreichen. Und genau, deswegen ist es super wichtig, dass man einen neuen Kanal zu Beginn eben, aber auch nie rein auf Effizienz steuert, du hattest es ja gerade eben auch schon erwähnt, sondern sich auch neben dem ROAS oder der KUR andere Ziele setzt. Und zwar ist das erstmal vielleicht nur ein qualifizierter Traffic oder ein gewisser Umsatz, weil, und dann lieber erstmal auf die KPIs schauen und erstmal ein bisschen Zeit geben, ein bisschen testen und dann anschließend sukzessive die Effizienz zu optimieren, weil ansonsten läuft mal Gefahr, dass man zu früh abstellt. Und wir fangen meistens immer erstmal mit einem kleineren Rahmen an. Und dann sind wir immer auch super eng in der Abstimmung mit den Ansprechpartnern von der Plattform, egal ob das jetzt Meta oder Pinterest oder wer auch immer ist, und setzen auch immer, sagen wir mal, die Best Practices um und steigern dann eben durch ein kontinuierliches Test and Learn sukzessive die Performance und das Budget. Also wir vertesten unterschiedlichste Sachen, Formate, Zielgruppen gegeneinander, um dann halt zu wissen, was performt gut, was nicht. Das, was gut performt, optimieren wir weiter. Was nicht so gut performt, reduzieren wir vielleicht oder stellen wir vielleicht auch innerhalb des Kanals ab. Und man muss halt wirklich viel testen, um herauszufinden, was funktioniert für einen gut und sich von so kleinen Rückschlägen halt nicht entmutigen lassen. Und neue Kanäle brauchen eben viel Zeit und die muss man sich auch einplanen und auch in den KPIs natürlich. Genau. Deswegen haben wir da so ein extra Budget und das hilft uns, da neue Kanäle hochzuziehen.
Ja, gefällt mir als Ansatz extrem gut. Bevor wir gleich auf das Thema auch Tracking und Attributionsmodelle kommen, weil das ist ja bei euch ja dann auch nochmal eine gewisse Besonderheit mit drin, du hattest es gerade auch schon mit angerissen, lass uns doch mal kurz auf so die Entwicklung im Performance-Marketing schauen, weil wir hatten es ja gerade auch schon besprochen, es kommen neue Plattformen mit dazu, ihr seid da extrem neugierig und testfreudig, aber auch bei den bestehenden Plattformen passiert ja eine ganze Menge. So, Search ist bei euch der größte Anteil, wie du es gesagt hast, auch innerhalb von Google Kosmos passiert ja eine ganze Menge. So, ist vor 2 Jahren, glaube ich, die Hassliebe aller SEAs Performance-Max-Kampagnen sind gekommen. So, wie schaust du auf diese Entwicklung, wie schaust du auf dieses ganze Thema, dass wir immer mehr Intransparenz auch dann da haben, was wir steuern können. Wie geht ihr damit um?
Ja, also allgemein muss man sagen, es ist also ein stetiger Wandel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, allein das Feedback ist schon 2 Jahre her. Also es kommt mir immer noch vor, als ob wir es 3 Wochen her. Das dreht sich einfach so schnell. Und es ist ja ein stetiger Wandel. Man wird ständig mit Neuerungen, mit neuen Kampagnen, mit neuen Ad-Formaten, mit Kanälen, Trends und auch externen Herausforderungen konfrontiert. Und das ist echt, ja, so ein Gehirnjogging, sage ich immer, vom Feinsten. Und man muss da wirklich auch vor allem schnell handeln, weil sonst ist man, hat man es verpasst. Ja. Und also mit einer der größten Veränderungen im Performance-Marketing in den letzten Jahren ist für mich das ganze Thema Automatisierung von Kampagnenformaten und Smart-Bidding und der Wandel hin zu diesen All-in-One-Kampagnenlösungen wie PMax. Ja, also man hat ein Kampagnenformat, das bedient alle möglichen Kanäle und man wirft eigentlich alles rein und der Algorithmus entscheidet, was er damit macht. Und auch, man hatte ja zu Beginn auch eigentlich überhaupt gar keine Einsicht, was da eigentlich gemacht wird. Und es war so, glaube ich, mit auch für viele wirklich eine Herausforderung, das als Marketeer eigentlich so auch hinzunehmen, weil man halt einfach gar keine Transparenz mehr hatte. Und man hat halt durch diese ganze Vollautomatisierung auch deutlich weniger Kontrolle. Und das macht's, man denkt zwar, es macht's einfacher, es macht's aber meines Erachtens auf gar keinen Fall weniger komplex. Und wenn ich mir jetzt so mal überlege, dass ich vor, weiß ich nicht, 6 Jahren vielleicht noch wirklich manuell CPC-Bits auf Device-Ebene gesetzt habe, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Also so habe ich früher noch gearbeitet. Da habe ich für jedes Keyword den CPC angepasst und ob das jetzt dann ein Modifier für Device auf Device-Ebene, das könnte sich meine Mitarbeiter heute, glaube ich, gar nicht vorstellen. Und genau deswegen der große Wandel von manuellen Steuerung hin zum KI-gesteuerten Marketing mit Smart Bidding. Und die Mitarbeiter haben halt, oder wir haben halt deutlich weniger Chance, manuell an den Kampagnen zu arbeiten und zu schrauben. Und deswegen ist es viel wichtiger, die KI und das System dahinter ganz genau zu verstehen und zu wissen, wie man die bedient, um die Performance tatsächlich erzielen zu können, weil da kann man halt deutlich weniger eingreifen. Und deswegen muss man noch besser verstehen, was braucht die Maschine? Wie funktioniert die Maschine? Und was kann ich jetzt noch tun, damit sie besser funktioniert? Und das ist, glaube ich, tatsächlich fast vielleicht sogar deutlich komplexer geworden, als früher das zu bedienen, ja.
Ja, tatsächlich so dieses vor 6 Jahren noch Gebote wirklich manuell nach Devices gesetzt. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Grundlage, wenn man das mal gemacht hat, um zu verstehen, wie diese Maschine da im Hintergrund funktioniert. Weil das, was wir im Prinzip manuell gemacht haben, macht Google halt eben dann jetzt automatisiert halt mit einer viel höheren Frequenz. Und wir könnten das halt eben auch einfach bei der Vielzahl an Kanälen Komplexität nicht mehr machen. Aber wenn du diesen Weg mal zu Fuß gegangen bist, und wir haben viele bei uns im Performance-Marketing, die auch schon seit 5 bis 10 Jahren bei uns im Team sind, das hilft extrem, um halt genau dann diese Möglichkeiten sinnvoll zu nutzen und auch zu hinterfragen, macht das jetzt gerade Sinn, was die Maschine macht oder nicht? Oder wird gerade eigentlich nur der Aktienkurs von Alphabet optimiert und nicht unbedingt meine Performance?
Ja.
Und du hattest ja auch gesagt, ihr betrachtet alle Kanäle als Full Funnel oder ihr fahrt einen Full Funnel Ansatz. Ich glaube, das wäre manuell einfach auch gar nicht mehr möglich, Nein. Weil du einfach diese Verzahnung von was ist jetzt Awareness und wie komme ich von Awareness dann auch zu, sag ich mal, Umsatz.
Nee, die Illusion muss man sich auch nehmen. Also jeder, der denkt, er ist klüger als der Algorithmus, das würde ich sagen, das ist nicht drin. Also das muss man sich nehmen, die Illusion, aber man muss halt gucken, wie man sie korrekt bedient. Und ich meine, das ist auch das ganze Thema Daten. Welche Daten kann ich zur Verfügung stellen? Welche Daten darf ich zur Verfügung stellen? Und halt, und dann auch wissen, welche Kampagne nutze ich für welche Zielgruppe. Es gibt so viele Möglichkeiten, ja, reines Neukundentargeting bei Google und das ganze Thema, also ist, glaube ich, ist tatsächlich sehr komplex geworden zu verstehen, welches Format nutze ich wie und was gebe ich der Kampagne für Daten, damit sie damit gut arbeiten kann.
Nutzt ihr Demand-Gen-Kampagnen bei Google, wo du gerade Neukundentargeting ansprichst?
Ja, nutzen wir auch, ja.
Okay. Wie ist euer erster Eindruck davon? Weil die sind ja auch noch relativ frisch im Vergleich zu PMax.
Ja, also wir sind jetzt mit den ersten Ergebnissen eigentlich ganz zufrieden. Wir würden es jetzt auch gerne ein bisschen weiter, also wir haben es natürlich erst vertestet, gerne ein bisschen weiter ausrollen und sind jetzt gerade dran zu überlegen, wie wir den Rollout eigentlich machen für weitere Länder und halt auch auf einem höheren Niveau. Aber die ersten Tests, würde ich sagen, haben auf jeden Fall gut funktioniert.
Mhm. Ja. Ja, sehr gut. Du hast auch das Thema Daten jetzt gerade angesprochen. Was sind so die Kennzahlen, auf die ihr schaut? Also wenn ich es richtig verstanden habe, als Gesamtteam, ihr werdet in erster Linie an Umsatz gemessen. was sind noch so Kennzahlen, wo du jeden Tag drauf schaust, wenn du irgendwie dein Dashboard öffnest?
Genau, also wie der Name Performance Marketing schon vermuten lässt, werden wir ziemlich strikt an Umsatz und Effizienz gemessen. Also sind die ausschlaggebenden KPIs, auf die wir steuern und gemessen werden, ist natürlich die Kur und der Umsatz. Und hier möchte ich aber auch ergänzen, das hatten wir ja, glaube ich, gerade auch schon mal bei dem ganzen Thema Testing, dass man halt auch nie nur auf diesen ROAS gucken darf, weil man ja sonst halt eben Gefahr läuft, dass man sich darauf zu stark konzentriert und es auch nur eine relative Kennzahl ist und man es immer auch ins Verhältnis zu anderen Kennzahlen setzen muss und halt die tatsächliche Wirkung auch im Unternehmen betrachten muss. Neben ROAS oder Kur und Umsatz gucke ich aber natürlich auch auf andere Media KPIs. Also es ist natürlich ausreichender Traffic, natürlich der CPC und die Conversion Rate. Und das sind so, sagen wir mal, die KPIs, die für uns noch so am relevantesten sind. Und wir gucken aber auch in jedem Kanal auf die Neukundenquote, weil wir natürlich auch ein Wachstum fürs Unternehmen möchten. Das heißt, es hilft uns auch nichts, wenn wir besonders viel Umsatz und eine hervorragende Kur für alle Bestandskunden haben, sondern wir wollen natürlich auch ein Wachstum generieren. Deswegen ist die Neukundenquote für uns tatsächlich sehr wichtig und die betrachten wir auch täglich in unseren Dashboards und auch in unserem PEMA Showfixes besprechen wir das, wie ist hier das Share, wie verändert das sich. Genau, ich würde sagen, das sind so im Performance-Marketing die wichtigen. Wir verlängern im Performance-Marketing aber auch die großen Branding-Flights. Das heißt, wir haben ja zweimal im Jahr größere Branding-Flights, die auch anders ausgespielt werden und verlängern die aber auch in meinen Kanälen. Hier haben wir aber natürlich auch ganz andere Ziele und hier gucken wir dann auch auf andere KPIs, also überwiegend auf Reichweite, Brand-Awareness, Consideration, Cost-Per-Lifted-User und betrachten auch die ganzen Brand-Lift-Studies. Genau, deswegen so zwei unterschiedliche KPI-Kennzahl-Cluster sozusagen, aber genau, das auf die konzentrieren wir uns eigentlich.
Mhm. Fühlt mich direkt zu einer Standardfrage auch immer, wenn ich mir Unternehmen anschaue. Wie ist so das Verhältnis und die Zusammenarbeit im Bereich Branding, Markenaufbau, Sichtbarkeit, Bekanntheit und Performance-Marketing, wo du halt eben sagst, so Umsatz und danach alles andere?
Genau. Also wir haben wirklich in den letzten Jahren uns also auch, was den Prozess betrifft und die ganzen Abstimmungen, sehr gut, sagen wir mal, zusammengefügt, was die Zusammenarbeit betrifft, aber auch was das ganze Thema Budget und Ziele betrifft, also egal ob das jetzt Brand Marketing ist oder auch das Thema oder das Team Media und Planning. Und genau, ich würde sagen, auch was das Budget betrifft, haben wir zwar unterschiedliche Töpfe, aber im Endeffekt auch ein gemeinsames Ziel. Ich glaube, es kommt allein schon dadurch, dass wir in meinen Kanälen halt unfassbar viel auch von den Kollegen mitverlängern. Es ist eigentlich automatisch, dass wir viel zusammenarbeiten und auch automatisch, dass wir auf ein gemeinsames Ziel arbeiten. Wenn jetzt natürlich die Branding-Kollegen den Flight komplett eigenständig machen würden und auch nur in ihren Kanälen oder die Kanäle vielleicht oder wenn sie jetzt auf Facebook ausspielen möchten, dann vielleicht auch eigenständig ausführen würden, wäre das vielleicht anders. Aber dadurch, dass wir eigentlich ja zusammenarbeiten müssen, ja, und die quasi die ganze Planung machen, die Budgets zur Verfügung stellen, wir die Werbemittel besprechen, wir gucken, wir machen also eine Bottom-up-Planung, auch was die Budgets betrifft, was wollen wir in meinen Kanälen, was brauchen wir in meinen Kanälen am Budget, was sind die Ziele, was schlagen wir vor, was sind die passenden Kampagnenformate, was sind die passenden Kanäle, die kommen wieder und sagen, was sind die passenden Zielgruppen, welche Zielgruppen wollen wir mit diesem Flight erreichen. Ist es quasi ein Zusammenspiel und eine Zusammenarbeit, wo ich sagen muss, das funktioniert wirklich gut. Das macht auch Spaß und wir, sagen wir mal, haben da so eine End-to-End-Verantwortung, die wir eigentlich gemeinsam tragen. Egal, ob das ist von der Planung bis hin zur Zwischenreporting oder dann auch zum Review ist, wie ist der Flight gelaufen?
Ja, klingt sehr gut. Wie sind so deine Erfahrungswerte? Also wenn ihr Brandflight macht, merkt ihr das dann unmittelbar auch zum Beispiel bei SEA-Brand-Kampagnen, dass es da sofort dann auch nach oben zuckt oder dass halt eben auch die normalen Always-on-Paid-Social-Kampagnen auf einmal dann eine ganz andere Conversion-Rate oder eine ganz andere CTR dann auch aufweisen?
Ja, also wir merken das auf jeden Fall, dass sich das, also vielleicht nicht immer direkt, manchmal auch ein bisschen nachgelagert, aber wir sehen schon, dass das natürlich einen Einfluss auch auf das Performance-Marketing hat. Und das ist ja auch, sagen wir mal, im kleinen Rahmen, wenn ich jetzt sage, ich teste im Performance-Marketing einen Full-Funnel-Ansatz und sehe, dass das einen inkrementellen oder, sagen wir mal, eine Auswirkung hat auf die Performance-Kampagnen, ist es ja was Ähnliches, nur im kleineren Rahmen getestet. Aber wir sehen das natürlich auch bei den großen Flights und wir sehen das vor allem auch, wenn wir mal sagen, wir machen in diesem Jahr vielleicht mal in Österreich oder in der Schweiz mal keinen Flight und konzentrieren uns auf andere Länder, sehen wir das natürlich auch. Und zwar also gegenläufig. Und deswegen sieht man da auf jeden Fall, dass Branding einen Einfluss aufs Performance-Marketing hat und auch auf die, letztendlich natürlich dann auch auf die Effizienz, also auf die CPCs.
Mhm.
Genau. Und ich glaube, es ist auch wichtig, weil wenn Performance-Marketing immer nur auf Effizienz optimierst oder im Unternehmen und nichts ins Branding investierst, dann hast du halt langfristig die Gefahr, dass du eine sinkende inkrementelle Reichweite hast und dann folglich Sättigungseffekte. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man auch im Upper Funnel immer wieder auch Reichweitenkampagnen und Awareness-Kampagnen fährt, um da eben auch entgegenzuwirken und auch neue Kunden anzusprechen. Und auch vielleicht bestehende Kunden natürlich zu festigen, mal wieder an Bräuninger zu erinnern. Genau.
So, da sprichst du gerade schon auch was Schönes an, weil was ich jetzt bei euch wahrgenommen habe, ist das Thema Kundenbindung einfach ein extrem wichtiges, ein extrem großes. Also da habt ihr auch auf der K5 ja viel drüber gesprochen und gezeigt. So, was macht ihr in dem Bereich? Wie geht ihr da vor und wie spielt das dann auch mit deinem Bereich zusammen?
Ja, wir haben ja in den letzten, also unsere Karte, unsere Bräuninger Karte haben wir ja schon wirklich viele, 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 viele Jahre. Und haben jetzt aber auch die Kollegen aus Team Loyalty in den letzten Jahren stark an unserem Treue- und Loyalty-Programm Beyond gearbeitet. Und das bietet natürlich dem Kunden eine Vielzahl an unterschiedlicher Vorteile an. Und die bewerben wir natürlich auch im Performance-Marketing. Das heißt, wir schaffen es auch, also den Kunden dadurch natürlich zu binden an uns. Und er hat natürlich auch Vorteile, wie er hat halt mal einen Pre-Access zu einem Special Sale oder hat einen extra Vorteil als Beyond-Kunde auf den Einkauf. Und wir haben natürlich aber auch so als Bräuninger unterschiedliche, sagen wir mal, Benefits, die uns auch vom Wettbewerb abheben, egal ob das jetzt Special Services sind wie Anzugservice, Skiservice und leben allgemein im Unternehmen extrem hohe Servicekultur, Gastgeber schafft sozusagen, um unsere Kunden auch nicht nur online, sondern halt auch stationär wirklich beim Einkauf auch zu begeistern. Und ich glaube, das ist das, was tatsächlich Bräuninger auch ausmacht, dass das, ich sag immer so ein bisschen, das ist wie, ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Ärger, wenn jemand am Wochenende sagt, ich gehe zu IKEA. Das klingt ja immer wie so ein Hobby. Ich gehe zu IKEA. Das sagt man ja, das ist so, als ob man sich da jetzt ein Wochenende aufhält. Es ist nicht, ich gehe in einen Möbelladen und kaufe mir ein Regal, sondern ich gehe zu IKEA. Und so ist es auch, dass jetzt vor allem letztes Mal so in Ballungsgebieten wie Stuttgart, wo Bräuninger nochmal eine ganz andere Historie hat durch den Flagship Store, dass Kunden wirklich sagen, ich gehe zu Bräuninger. Und das heißt ja nicht, ich gehe kurz zu Bräuninger und kaufe mir Lippenstift und gehe wieder nach Hause, sondern ich flaniere da, ich gehe da rein, ich gehe erstmal, ich erlebe das sozusagen und es ist wie, ich mache das mit der ganzen Familie. Ich gehe erstmal in die Champagner-Lounge und trinke dann Champagner und dann flaniere ich vielleicht durch die Beauty-Abteilung, durch die Schuhabteilung. Es ist mehr wie so ein Erlebnis und das ist, glaube ich, das, was Bräuninger wirklich auszeichnet, dass das so ein Kundenerlebnis ist und nicht nur eine reine Bedürfnisbefriedigung. Ich kaufe jetzt ein paar Schuhe.
Ja, spannender Vergleich mit IKEA, wobei dann Champagner gegen Hotdog getauscht werden. Also die Grundidee, ich verstehe, was du meinst, natürlich komplett anderes, eigentlich auch Preisklasse. Und,
ja, total.
Aber die Grundidee finde ich super, ja, auch total nachvollziehbar. Wobei wahrscheinlich bei euch jetzt tatsächlich jemand in der Unternehmenskommunikation Schnappatmung bekommt. Finde ich extrem gut, weil das führt mich nämlich auch zu dem Punkt Multichannel bei euch, weil ich meine, ihr macht Performance-Marketing, du machst Paid-Social-Kampagnen und die Leute gehen in den Laden und kaufen dann da. So, das heißt, du hast im Prinzip gesamtunternehmenstechnisch irgendwie dein Ziel erreicht, siehst nun nichts davon, oder? Also wie führt ihr da die Ergebnisse zusammen?
Das ist tatsächlich aktuell noch in einer großen Herausforderung, ist aber in der Mache. Also ich hole vielleicht nochmal kurz ein bisschen aus, also genau, Bräuninger ist ja in unterschiedlichsten Kanälen. Wir haben Online und Offline. Und ja, wir versuchen natürlich, diese beiden großen Blöcke auch bestmöglich zu verbinden, um den Kunden halt ein nahtloses Einkaufserlebnis einfach auch anbieten zu können. Und das heißt, für die, also die das vielleicht jetzt hier zuhören und das nicht wissen, aber man kann bei Bräuninger nicht nur online oder offline kaufen, sondern ich kann natürlich auch Funktionen und Services nutzen wie Click and Collect. Das heißt, ich bestelle einen Artikel online und hole ihn dann im Laden bequem ab. Oder ich lasse mir den einfach im Laden reservieren und hole den nächste Woche ab. Oder ich werde auch, wenn ein Produkt jetzt ausverkauft ist, per Push-Nachricht in der App oder per E-Mail wieder erinnert, dass er jetzt wieder verfügbar ist. Und das alles versuchen wir auch zu verbinden. Das heißt, ich versuche oder bewerbe natürlich im Performance-Marketing auch diese Zusatzvorteile, die Bräuninger anbietet, also Click and Collect. Das ist also auch in unserem Performance-Marketing, im Always-On-Business wird das mit eingebunden in der Bewerbung und wir haben auch eben Formate wie die Local Inventory Ads, um dem Kunden eben das verfügbare Inventar in den umliegenden Local Stores eben auch anzuzeigen. Darüber hinaus spielen wir in meinem Bereich aber auch dedizierte Drive-to-Store-Kampagnen aus, um allgemein halt den Footfall, die Kundenfrequenz des stationären Handels zu erhöhen und die User auch auf die Stores aufmerksam zu machen. Das kann zum Beispiel mal so ein saisonales Thema sein. Das heißt, wir öffnen, weiß ich nicht, in Karlsruhe eine spezielle Schuhfläche. Dann machen wir dafür halt mal extra einen extra Push, Drive-to-Store-Kampagnen. Oder es kann auch mal so häuserspezifische regionale Kampagnen sein, zum Thema Trachten zum Beispiel. Oder auch mal so ein Service-Thema wie Anzugs- oder Skiservice, was ich vorhin erwähnt habe. Das heißt, wir bieten dem Kunden schon verschiedene Multichannel-Erlebnisse an und versuchen auch, das immer online zu pushen, um den stationären Handel da zu unterstützen und den Footfall und aber auch die Umsätze natürlich zu erhöhen. Und wir haben aber natürlich auch noch ein bisschen Optimierungspotenzial, was die ganze Erfolgsmessung betrifft. Und da fallen wir gerade eben nochmal in dem ganzen Thema Omnichannel Measurement und Bidding. Das heißt also um die Online-to-Offline-Maßnahmen, die wir im Performance-Marketing umsetzen und den Effekt tatsächlich auf den stationären Umsätze noch besser messen zu können. Weil wie du gerade eben schon gesagt hast, ist halt unfassbar schwer. Ich mache was im Performance-Marketing und dann kann ich bei München anrufen und fragen, ja, wie hat sich denn die Kunden, die Frequenz bei euch im Laden verändert? Ich sehe zwar bei Google rein die Store-Visits, aber das ist ja nur, also so eine kleine Schwester, das sagt mir ja nicht die Wahrheit. Und jetzt dann das zusammen zu frühstücken, was jetzt tatsächlich das Tor München mir erzählt. Und es kann ja auch wieder ganz unterschiedliche Einflüsse haben. Also das Wetter war gut oder schlecht oder wie auch immer. Und deswegen versuchen wir, das jetzt tatsächlich in den nächsten Monaten anzugehen. Das ist ein tatsächlich sehr großes Thema ist, aber auch so eine Herzensangelegenheit von mir in den letzten Jahren, dass wir das sauber aufstellen. Und das heißt, wir wollen dann tatsächlich auch stationäre In-Store-Transaktionsdaten, also Offline-Umsätze, als Grundlage nutzen, die in die Accounts pushen, um dann tatsächlich die Skalierung der Offline-Einnahmen eben nochmal richtig messen zu können. Und danach, der Folgeschritt ist dann eben, wenn das Measurement steht, dann tatsächlich auch auf einen Omnichannel ROAS zu bitten, also die Store-Visits und Umsätze mit ins Bidding einfließen zu lassen. Das sind also so zwei große Blöcke, die wir in den nächsten Monaten jetzt aber angehen wollen. Genau aus dem Problem, was du beschrieben hast.
Inwieweit ist die Kundenkarte da schon auch ein Faktor für euch? Also könnt ihr da dann die Daten zusammenführen?
Ja, genau. Also die Kundenkarte hat ja quasi alle Kundendaten auch, die wir darüber einsammeln. Wir holen natürlich dafür, auch wenn wir sie benutzen, die Permissions ein. Das heißt, der Kunde ist darüber informiert, wenn wir die Daten nutzbar machen wollen fürs Online-Marketing, also CDP und das die Permission, genau. Aber spielt natürlich eine große Rolle, auch was unsere Daten betrifft, auf jeden Fall.
Ich habe noch, glaube ich, gefühlt 200 Fragen. Ich gucke auf die Uhr. Ich nehme noch eine. Da war wahnsinnig viel drin. Und zwar eine Frage, um die man eigentlich nicht mehr drumherum kommt, wenn es um Online-Marketing geht, das Thema KI. Du hast vorhin auch über Creatives gesprochen, ihr macht Shootings. Inwieweit nutzt ihr KI jetzt schon, um halt Creatives zu erstellen, um vielleicht auch Shootings auszusparen, um halt eben einfach da auch eine höhere Frequenz und vielleicht auch eine bessere Qualität an den Tag legen zu können? Was macht ihr da?
Also tatsächlich nutzen wir noch keine KI für die Erstellung von Werbemitteln. Ich weiß aber, dass die Kollegen sich unterschiedliche Tools derzeit anschauen und in der Evaluierungsphase sind sozusagen, nutzen wir aber noch nicht. Das heißt, es ist alles tatsächlich noch Handarbeit sozusagen und wir shooten tatsächlich ja auch alles selbst und deswegen derzeit noch nicht, aber wird wahrscheinlich auf jeden Fall kommen demnächst. Genau, aber ich glaube, da sollte man sich auch halt die Zeit geben und auch ein gutes Tool auswählen. Und so eine Tool-Evaluierung dauert halt eben auch immer ein bisschen, bis dann damit auch alle zufrieden sind und es eben auch perfekt für Bräuninger passt. Aber wir sind auf jeden Fall dran und schauen unterschiedliche Tools an, weil gerade wie du sagst, also das Werbemittel ist eben maßgebend und entscheidend für den Erfolg der Kampagnen. Wie sagt man so schön, irgendwie das Creative ist das neue Targeting. Genau, deswegen ist es auf jeden Fall wichtig und es würde natürlich alles auch ein bisschen erleichtern und helfen, auch deutlich mehr Vielfalt zu bekommen und auch, sag mal, genug explorativen Content zum Vertesten, auch für differenzierte Ansprachen von Zielgruppen zu haben. Genau, wenn man einfach deutlich mehr Varianz in deutlich weniger Zeit zur Verfügung hat.
Sehr schön. So. Mit Theresa Schmidt von Bräuninger, Head of Performance Marketing, habe ich jetzt einen sehr breiten und tiefen Überblick über das, was Sie denn da so tun. bekommen. Und ich fasse mal zusammen, was ich so alles mitgenommen habe. Und ich glaube, das ist eine ganze Menge. So, auf die Frage, ob das Performance-Marketing von Breuninger sich permanent neu erfinden muss, hast du, glaube ich, das schöne Bild des Gehirnjoggings bedient. Und zwar, dass man im Prinzip sich tatsächlich permanent neu erfinden muss. Das Thema entwickelt sich so schnell, Theresa, seit 6 Jahren bei Breuninger. Und wenn man sich da alleine anschaut, was sich da an Möglichkeiten ergeben hat, das ist schon ein ziemlich wilder Ritt. Und dementsprechend, man muss immer am Puls bleiben und man muss alles Neue ausprobieren und da auch alles hinterfragen, was man bisher tut. Ansonsten wird es sehr, sehr schwierig. Das ist kognitiv anspruchsvoll, Thema Gehirnjogging, aber es macht auch Riesenspaß. Aktuell bedient Breuninger das gesamte Performance-Marketing in-house mit 15 Leuten plus Theresa, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Sie haben 13 Filialen und bedienen 10 Länder auch noch, machen online, offline, Multichannel, also da eine ganze Menge. 15 Leute klingt viel, wenn man sich gleich anschaut, was sie alles damit machen, ist es dann doch schon echt, ja, dickes Brett, was sie da auch bohren. Sie haben das Team organisiert in Kompetenzcluster. Das heißt, dass die einzelnen Fachbereiche wie SEA, wie Paid Social etc. dann halt eben entsprechend als Kompetenzcluster zusammenarbeiten und sorgen durch Routinetermine über Dailies, Weeklies, Monthlies dafür, dass halt eben auch die Verzahnung unter diesen Clustern sehr gut funktioniert, was insbesondere in Bereichen wie Paid Social und Social Organic extrem wichtig ist, sodass sie da halt eben auch einfach gucken, dass da Kampagnen gemeinsam geplant werden, dass Shootings gemeinsam geplant werden und da halt eben auch dann Budgets gemeinsam gedacht werden. Die einzelnen Cluster haben ihre eigenen Ziele, also die Abteilungsziele, sie haben aber auch als Gesamt-Performance-Marketing-Team-Ziele, wie zum Beispiel halt entsprechend Umsatz. Wenig überraschend. Die wichtigsten Kanäle nach wie vor Google, weil das einfach auch, sag ich mal, der größte Effizienzhebel ist, weil man sehr, sehr viel darüber bewegen kann, aber halt eben auch das Thema Paid Social extrem wichtig und da nach wie vor dominiert Meta. TikTok, extrem wichtiger Kanal. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass Pinterest sich zum sehr relevanten Kanal entwickelt hat. Und Theresa sieht da auch noch ein Riesenpotenzial drin. Sie betrachten die ganzen Kanäle immer mit einer Full-Funnel-Perspektive. Das heißt, sie nutzen das sowohl zum Aufbau von Awareness, um neue Kunden aufmerksam zu machen, aber halt eben auch parallel dazu halt auch den Verkaufsabschluss darüber dann auch zu tätigen. Was ich sehr schätze, ist die hohe Testaffinität, diese große Neugier, einfach auch da immer erster zu sein, neue Formate, neue Kanäle immer sofort draufstürzen und das vor allem auch sehr smart mit einem separaten Budget, mit separaten Zielen, also nicht sofort auf, wie ist jetzt der ROAS bei so einem neuen Kanal, sondern können wir diesen Kanal nutzen, um darüber signifikant Ergebnisse auch zu erzielen und dann halt eben auch dementsprechend dem Kanal Zeit geben. Und da dann auch entsprechend halt eben auch viel testen zu können und auch nicht nach dem ersten Wurf direkt zu sagen, ja, hat nicht funktioniert, machen wir nicht, sondern da halt eben auch immer Tests wiederholen. Also diese Testaffinität, da gerne nochmal hier in der Podcast-Episode zurückspulen, weil das macht total Sinn, sich das anzuhören, wie sie da vorgehen. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben auch das Thema beleuchtet, wie hat sich Performance-Marketing verändert? Und ja, der Trend zu, wir nennen das mal freundlich, Kontrollverlust und viel mehr Automatisierung geht natürlich auch an Breuninger nicht vorbei. Und das ist auch okay so, weil diese manuellen Gebote setzen, die Zeiten sind vorbei. Wir können keine Full-Funnel-Kampagnen fahren, wenn wir sie manuell steuern wollen. Also dieser Tendenz zu diesen All-in-One-Lösungen macht uns nicht immer glücklich, weil die auch nicht immer von Tag 1 super funktionieren, aber wir kommen einfach nicht dran vorbei. Also da auch die Empfehlung, so habe ich es mitgenommen, frühzeitig draufgehen, testen, lernen und dann entsprechend weiter zu entwickeln. Das Thema Tracking ist natürlich ein extrem spannendes oder datengetriebenes Marketing bei Breuninger. Und die wichtigsten Kennzahlen, Umsatz und KUR bzw. ROAS, aber natürlich auch dann da untergeordnete Kennzahlen, sowas wie entwickelt sich der Gesamttraffic, wie entwickelt sich auch Brandtraffic, wie sehen die CPCs aus, wie sieht die Conversion Rate aus, da könnten wir nochmal direkt dann extra Deep Dive machen, wie macht eigentlich Breuninger Conversion Rate Optimierung, das machen wir an anderen Stelle vielleicht mal. Und was ich auch ganz wichtig finde, das Thema Neukundenquote, weil man nimmt ja nicht einen Riesenberg Performance Marketing Budget in die Hand, um einfach seine Bestandskunden über Google wieder einzukaufen, sondern die Neukundenquote ist auch wichtig. Das Zusammenspiel von Brand und Performance fand ich auch extrem gut und da halt eben zu gucken, dass man Brandflights auch dann über das Performance-Marketing verlängert und da dann einfach auch die Kennzahlen sich genauer anschaut. Also wie stark steigen dann Brand Searches oder die Verkäufe dann darüber, da einfach diese Zusammenhänge zu sehen und halt eben, dass auch einfach die Brand-Kampagnen über die Performance-Kanäle dann halt eben auch entsprechend verlängert wird. Das Zusammenspiel scheint extrem gut zu klappen, wenn ich da Theresa glauben darf. Und das klang auch ziemlich glaubwürdig, würde ich jetzt auch sagen. Ein noch extrem wichtiger Kanal ist das ganze Thema Loyalty, also Kundenbindung, wo ich Breuninger auch sehr stark wahrnehme, also seit Ewigkeiten eine Kundenkarte und auch die natürlich an einem Omnichannel-Ansatz mit Filialen vor Ort und online eine wichtige Rolle spielt, um zu verstehen, wie Kunden eigentlich ticken. Und auch zum Thema Loyalty, glaube ich, kann man mit Breuninger nochmal eine separate Episode machen. Also ich lade mich jetzt gerade quasi bei euch immer wieder ein, um weiter über euch zu sprechen. Sie machen da sehr, sehr viel einfach auch, um das stationäre Erlebnis dann auch zu pushen und auch Kampagnen zu machen, um die Leute von online in den Shop rein zu schubsen, was der Gesamtperformance des Unternehmens hilft, auch wenn es nicht auf Theresas Ziele direkt einzahlt. Sehr weit schon nehme ich so wahr, aber du sagst auch, da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben, was halt eben auch das ganze Thema Measurement angeht, weil man halt eben Store Visits nicht mal eben so einfach in eine Google Ads Kampagne auch zurückpushen kann. Das ist kein Selbstläufer, aber auch da würde ich sagen, seid ihr on the way. Genau wie das ganze Thema KI-generierten Content. Im Moment wird noch alles manuell geshootet, aber es wird halt eben auch schon viel im Hintergrund an Tools ja evaluiert, um da das Richtige zu finden, damit dann halt eben auch demnächst mehr KI-generierte Ads dann von Breuninger zu sehen werden. So, es war wie angedroht eine ganze Menge, was ich hier mitgenommen habe. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
Ich glaube nicht.
Also aus meiner Sicht wahnsinnig viel. Also ihr seid super, super weit. Hat mich jetzt auch nicht überrascht. Also ich beobachte euch schon länger und bin auch schon länger mit Felix von euch im Austausch und sehe da, was ihr da auch so alles tut. Und meine Empfehlung auch an alle Hörerinnen und Hörer, schaut euch an, was Breuninger da macht. Das ist schon ein großer Sport in einem Marktumfeld, was jetzt nicht so einfach ist. Wir haben jetzt nicht tiefer darüber gesprochen, dass es dem Fashion-E-Commerce gerade nicht so gut geht. Ich glaube, das weiß jeder, da brauchen wir nicht weiter drauf eingehen. Aber ihr macht sehr, sehr viel richtig in dem ganzen Kontext. So, Theresa, wahnsinnig viel drin. Ich sag vielen, vielen Dank für die offenen, ehrlichen, spannenden Einblicke, dass du euer Wissen da so freigiebig hier auch teilst. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen und ich glaube, alle Hörerinnen und Hörer auch.
Ja, danke, Robin. Ich hatte auch, also war wirklich eine super Session. Ich hatte viel Spaß und ja, vielleicht finden wir ja nochmal ein anderes Thema, über das wir nochmal sprechen können, ja.
Also ich habe mehr Ideen, als dir lieb ist. Also insofern, nee, da ihr viel richtig macht, da ihr auch sehr freigiebig mit eurem Wissen seid, werden wir auf jeden Fall noch ein, zwei Einblicke in Breuninger uns reinholen. Also insofern, danke für die Einblicke, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Jetzt liegt's an dir, das Ganze dann auch für euch zu adaptieren. Keine Panik, Theresa hat auch 6 Jahre gebraucht, um so weit zu kommen. Und genau, nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und mit 5 Sternen zu bewerten, dann macht ihr mir auch eine sehr große Freude und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, ciao, ciao.